wenn ihr mich hier ertragen müsst, ich immer ein Trostpflaster mitbringe. Meistens sind es Gummibärchen. Und heute habe ich gedacht, wir müssen mal was für unsere Gesundheit tun. Deshalb also keine Süßigkeiten. Ihr dürft heute knabbern, aber eben an der reinen guten Natur. Meine Güte, was leuchtet das? Man sieht euch ja gar nicht. Ist das okay so? Ist normal, gewöhnlich dran? Schrecklich. Ich nehme also hiermit, möchte euch einladen zu sagen, heute ist Krümeln erlaubt. Vielleicht wisst ihr das nicht, aber in unserer Gemeinde gibt es ein E-Harness-Gesetz, das da sagt, in dieser Gemeinde, in diesem Gemeindesaal, in unserem Heiligtum, da ist ja wirklich so, ne? Hier ist der Ort der Begegnung, das Zelt der Begegnung mit unserem Vater. Das wollen wir nicht verschmutzen mit Krümeleien und Essereien und so weiter hier drin. Deshalb haben wir die Regel, hier drin darf nicht gegessen werden. Aber heute ist die Ausnahme zur Regel, die die Regel bestätigt. Und ich lade euch ein, während ihr dann da so vor euch hinknabbert, teilt euch das weise ein, wir haben ein paar Punkte durchzuarbeiten, dass ihr auf dem Weg dorthin vielleicht mal zählt, wie viele kleine Körner sind denn wohl in eurer Ähre. Ja, kleines Rätsel für euch, es gibt nämlich dazu Regeln, was so ein Weizenkorn für Kornzahlen mit sich bringt. In meinem Sommerurlaub jetzt, die letzten zwei Wochen, da konnte ich mich jedenfalls nicht satt sehen an diesen riesigen Kornfeldern auf Fehmarn. Meine Familie und ich, wir waren auf dieser wunderschönen Insel und wenn man hier so bei uns im Umfeld Bielefelds guckt, da gibt es eigentlich mehr so kleine Kornflecken. Ja? Das ist diese neue, wir lassen das Land brach liegen Wirtschaft, die von der Bundesregierung gefördert wird. Aber auf Fehmarn, da scheint es so, da hatten die noch nichts davon gehört, da fängt das Feld an deiner Straße und du guckst und du siehst das Ende nicht. Du denkst, wir sind in Amerika. Also das sind Meere. Und als wir da waren, inzwischen ist leider alles abgeerntet, aber als wir da waren, da siehst du, da habe ich Kornfelder gesehen und habe gesagt, hey, da würde ich jetzt am liebsten einfach mal durchlaufen und laufen so lange, bis ich das Ende finde. Und ich würde wahrscheinlich nicht ankommen. Goldgelb, dicht an dicht, jeder Halm vollgepackt mit diesen dicken, schweren Ähren, die sogar so schwer waren, dass sie nach unten hängen. Können wir das Video dazu mal sehen? Damit ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, was da los ist, schaut euch das doch mal an. Für Landmaschinenbegeisterte wie mich, das ist übrigens ein Klaas, ganz neuer Riesenmähdrescher, ich glaube der Exion, ein gewaltiges Teil, von dem man sich gar nicht vorstellen kann, wie breit da vorne dieses Maul ist, mit dem der da das abschneidet. Tag und Nacht fahren diese riesigen Dinger über die Felder unersättlich, ernten sie eine Bahn nach der anderen. Die Erntearbeiter sind Akkordarbeiter. Die Treckerfahrer, Maschinenführer der Traktoren rasen mit Höchstgeschwindigkeit über die Felder. Immer und immer wieder bringen sie neue an. Noch während der Fahrt entlädt dieser Harvester seinen vollen Getreidetank immer wieder in den daneben parallel langfahrenden Anhänger. Überall Staub, Spreu, ein absolutes Schauspiel. Ich glaube, das reicht uns, ne? Seht ihr das? Absolut Hammer. Ja, und während wir da so staunend, der Noah und ich, zusehen, da fragt der kleine Junge mich, du sag mal, Papa, warum machen die das eigentlich, die Bauern? Ich meine, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Jetzt ernten die das alles ab. Warum? Und ich sitze daneben und frage mich ernsthaft, hat mein Junge jetzt den Verstand verloren? Ich begreife nicht, was soll diese Frage? Das ist doch klar, Noah, um später das Korn zu ernten, dafür pflanzen die das an. Ja, aber Papa, das ist sinnlos. Da muss er doch nächstes Jahr das ganze Korn wieder aufs Feld sehen, damit da wieder was wächst. Und so langsam klingelt es in meinem Kopf und ich sage, was? Das ganze Korn? Noah, weißt du, wie viel Korn man sät und wie viel man erntet? Aus einem einzigen Korn ist so eine Ähre gewachsen. Und in dem Moment klingelt es in meinem Jungen. Wie, Papa, wie meinst du das? Ich sage, du, da sind 40 Ehrenkörner drin, kleine Weizenkörner. Und nur ein einziges davon braucht der Bauer nächstes Jahr wieder unten in die Saat, in das Feld hineinzulegen. Und er wird nächstes Jahr wieder 40. Und mein Junge sagt, was, Papa, 40? Und nur ein einziges Korn? Ich gerate selbst ins Staunen darüber, was so ein kleines Körnchen schafft. Und darum geht es heute bei uns, um die kleinen Körner, um die Saat und um die Frucht und um die Qualität des Bodens, die dazugehört. Matthäus 13, Vers 3 bis 23. Ich lese mal vor aus der Luther-Übersetzung. Jesus sprach wieder mal ein Gleichnis zu den Menschen um ihn herum. Es ging ein Sämann aus zu säen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und fraßen es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Und bald nicht viel Erde hatte. Und ging bald auf, weil es ja keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, verwelkte es. Und weil es keine Wurzel hatte, da verdorrte es. Einiges fiel unter die Dornen. Und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Und einiges fiel auf gutes Land und trug Frucht. Einiges hundertfach, einiges sechzigfach, einiges dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre. Und die Jünger traten zu ihm und sprachen, warum redest du zu ihnen eigentlich in Gleichnissen? Er antwortete und sprach zu ihnen, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen, diesen aber ist es nicht gegeben. Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Darum rede ich zu ihnen in Gleichnissen. Denn mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Augen hören sie nicht und sie verstehen es nicht. Und an ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt, die da sagt, mit den Ohren werdet ihr hören und werdet es nicht verstehen. Und mit sehenden Augen werdet ihr sehen und werdet es nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe. Aber selig sind eure Augen, eure Augen, dass sie sehen. Und selig sind eure Ohren, dass sie hören. Wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. So hört nun ihr, also nur ihr Jünger, dies Gleichnis vom Sämann in der Auslegung. Wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse und reißt hinweg, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem auf den Weg gesät ist. Bei dem aber auf felsigen Boden gesät ist, das ist der, das Wort hört und es gleich mit Freuden aufnimmt. Aber er hat keine Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendisch. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt, um des Wortes willen, so fällt er gleich ab. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, das ist der, der das Wort hört und die Sorge der Welt, vielleicht richtiger übersetzt, und die Sorge dieses Zeitalters, die Belange dieses Äons und der betrügerische Reichtum ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Bei dem aber auf gutes Land gesät ist, das ist, der das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt. Und der eine trägt hundertfach, der andere sechzigfach und der dritte dreißigfach. Dieses Gleichnis, sagt Jesus, ist das Gleichnis vom Sämann. Viele nennen es auch das Gleichnis vom vierfachen Acker. Ich mag diesen Titel, denn es kommt in diesem Gleichnis gar nicht so sehr darauf an, wer da sät, sondern darauf, wie der Boden, auf den gesät ist, beschaffen ist. 4 verschiedene Bodenqualitäten, davon haben wir gerade gehört. Einiges der Saat geht auf den Weg, einiges auf felsigen Boden, einiges unter die Dornen und doch einiges auch auf gutes Land. 4 Bodenqualitäten. Und diese Bodenqualitäten, die sind verbunden mit der Sorge, mit der Frage an uns, aus welcher Sorte Boden besteht mein Herz? Welche Sorte Boden hat mein Herz? Ja, und damit das Ganze ein ganz bisschen einprägsamer wird, ich sehe schon, dass die ersten von euch denken, jetzt könnte der Kaffee kommen, glaube ich, brauchen wir eine kleine Gedächtnisstütze. Die Herzensqualitäten habe ich umbenannt in Zungenbrecher. Vielleicht machen wir hier irgendwann demnächst mal das Klein gegen Groß, den Klein gegen Groß Wettbewerb. Wer schafft es von uns, Zungenbrecher am schnellsten korrekt 6-mal hintereinander auszusprechen? Aber damit ihr schon mal üben könnt als Erwachsenen, habe ich euch einen Zungenbrecher mitgebracht. 4 Worte. Fluch, Flach, Flucht oder Frucht. Unsere 4 Bodensorten. Und damit diese Predigt gut verpackt, ihr die auch mit nach Hause kriegt, ist also unerlässlich, dass ihr diese Punkte jetzt mit mir zusammensprecht. Versucht das doch mal. Fluch, Flach, Frucht. Oh, jetzt habe ich schon wieder raus. Okay, seht ihr? Geht auch nicht, ne? Also Fluch, Flach, Flucht oder Frucht. Fluch, Flach, Flucht oder Frucht. Versucht das doch mal 3-mal hintereinander. Fluch, Flach, Flucht oder Frucht. Ja, wieso denn Fluch? Was hat denn der Same, auch der auf den Weg gestreut ist, mit einem Fluch zu tun? Gestern Abend erhielt ich von meiner Mutter einen sehr erschütternden Anruf. Mein Vater wurde gestern Nacht ins Krankenhaus eingeliefert. Eine Woche lang hatte er mit Erbrechen, Durchfall und Magenkrämpfen zu tun, war 2-mal beim Arzt. Ihm wurde Übelkeitstabletten gegeben und dann nach Hause geschickt. Gestern Abend ist er zusammengebrochen und dort im Krankenhaus mit Notoperation hoffentlich gerettet worden. Die Frage ist immer noch offen, ob er diese Notoperation überleben wird. Man hat festgestellt, dass sein Darm durchgebrochen ist und das heißt, dass er innerlich natürlich vergiftet wurde. Es sieht kritisch aus und in mir kommt der Gedanke hoch, der mich so seit eigentlich mein ganzes Leben lang, meine ganzen, wie viel alt sind wir jetzt, Caroline? 47 Jahre bewegt. Was ist denn mit meinem Vater? Ich bin ja nicht sein Richter, aber nach allem, was ich über das Herz meines Vaters weiß, da fürchte ich, wartet auf meinen Vater die Hölle. Meine Gedanken treiben mich zurück an die Dinge, die ich mit ihm zusammen erlebt habe. Eigentlich kann ich mich nur daran erinnern, dass er mich immer von Baustelle zu Baustelle mitgenommen hat. Mein Vater hatte das Lebensmotto, Arbeit ist mein Leben. Und so sind wir jeden Samstag zu irgendwelchen Baustellen an seinen alten heruntergekommenen Häusern gefahren und haben irgendwelche Arbeiten erledigt. Wenn ich gut mitgemacht habe, dann schaut er mich am Ende dieses Tages an und sagte, du bist mein Pfiffigoss. Und wenn ich was falsch gemacht habe, dann kriegte ich den Spruch, du selten dämliches Kamel. Diese beiden Worte haben mich geprägt. Wenn ich in der Schule was falsch gemacht habe, habe ich immer gesagt, oh, bin ich blöd. Bis mir irgendwann ein Mitschüler mal gesagt hat, sag mal, warum verfluchst du dich eigentlich die ganze Zeit? So blöd bist du doch gar nicht. Aber trotzdem habe ich von meinem Vater auch die Grundüberzeugung mitbekommen, so blöd bist du gar nicht. Du bist ein Pfiffikus, schlau. Der Realitätstest kam, als ich studierte und merkte, wie viel schlauere, kluge Menschen es auf dieser Welt gibt. Aber durch meine gesamte Schulzeit hindurch hat mich die tiefe Grundüberzeugung getragen, dass ich nicht blöd bin. Und so traurig die anderen Erinnerungen meiner Brüder jetzt wären, die hier, wenn sie hier aufstünden, über meinen Vater auch anderes zu berichten hätten, so möchte ich euch Eltern fragen, welche Kernbotschaften sät ihr eigentlich auf das Feld eurer kleinen Kinder? Das ist ja faszinierend. Ich war ja nicht klüger als meine Mitschüler, aber ich habe meinem Vater einfach mehr geglaubt als meinem Schulzeugnis. Ich war davon überzeugt, der hat mich Pfiffikus genannt, der wird es schon wissen. Und was sagst du zu deinem Kind? du schlaues Kerlchen. Du bist meine hübsche, bezaubernde Prinzessin. Es ist toll, was du kannst. Du bist mein mutiger Sohn. Du bist tapfer. Du schaffst das. Ich weiß, dass du das schaffst. Sind das Worte, die du deinen Kindern mit auf den Weg gibst? Oder kommen da Botschaften wie, hör doch mal auf, ständig zu naschen, Mädchen. Du bist doch schon dick genug. Nun stell dich doch nicht so an. Sei doch nicht so zimperlich. Was Papa sagt, stimmt. Und ich möchte euch einladen, euren Kindern Botschaften mit auf den Weg zu geben, die sie stärken, stark machen für ihr Leben. Ja, aber wir waren bei einem ganz knallhart trockenen, plattgetrampelten Boden. Einem Weg, der zum Fluch werden kann. So habe ich das erlebt im Zusammenleben mit meinem Vater. Als ich 15 war, frisch bekehrt, da war ich mit Feuereifer dabei, allen um mich herum zu erzählen, boah, du musst wirklich an Gott glauben. Und auch mein Vater kam nicht drum rum und wurde von mir eines Tages in eine Zeltevangelisation, das gab es ja so in den 80er Jahren noch, eine Zeltevangelisation mitzukommen. Der ging natürlich nicht gerne in die Kirche und wie ich ihn dazu gebracht habe, in diese Zeltevangelisation mitzukommen, ich habe keine Ahnung, aber er ging mit. Und er saß da und ich saß neben ihm und weiß bis heute, wie da vorne ein Prediger stand, der eine etwas altmodische, aber wunderschöne Predigt hielt. Und dann kam dieser kitschige Chor da vorne am Schluss dieser Abendveranstaltung und sang, sag doch ja, Gott liebt dich so und gab sein Leben. Der eine oder andere kennt das noch von euch. Es war kitschig. Aber ich betete in meinem Herzen, Mensch, Herr, lass diesen Mann, lass meinen Vater heute Abend. Und ich blinzelte nach rechts und guckte, wann steht er denn jetzt endlich auf? Und er blieb sitzen. Und auf dem Weg nach Hause, da frage ich ihn direkt, sag mal, glaubst du denn, dass du Gott nicht brauchst? Willst du weiter deine Häuser anbeten? Und mein Vater sagte, lass gut sein, Junge, ich habe meinen eigenen Glauben. Das passt schon. Und so kamen immer wieder Zeiten, wo wir zusammen tief gesprochen haben. Und ich habe ihn eingeladen und habe gefragt, Vater, was ist mit dir? Wo soll das hingehen? In seinem Leben kamen fürchterliche Stürme. Ein paar Jahre später erblindete er auf einmal auf einem Auge. Mein Vater ist so ängstlich, wenn es um Ärzte geht, als er ein Junge war. Da hatte er im Krankenhaus eine Spritze zu bekommen. Er hat sich leise aus der Hintertür herausgeschlichen, ist nach Hause gerannt, wissend, dass er dort eine fürchterliche Tracht Prügel dafür bekommen würde, dass er das Krankenhaus, das sich aus dem Krankenhaus entfernt hatte. Aber lieber Prügel als Spritze. Und da erblindet sein Auge. Ein paar Jahre später brennt das gesamte Wohnhaus meiner Eltern ab. Ein Palast, wage ich zu sagen. Eine Villa. Und ich stehe neben meinem Vater vor den Ruinen seines Lebenstraums. Das Ding, für das er sein Leben lang gearbeitet hatte. Sein Haus. In Trümmern, in rauchenden Ruinen, nur Asche. Und ich frage ihn wieder. Und er sagt, weißt du, ja, du hast schon recht, Jan. Meine Tante hat schon gesagt, der liebe Gott sorgt schon dafür, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Ich glaube, mit dem Auge hat er schon mal bei mir angeklopft und das ist wohl das zweite Mal. Ob das dritte Mal wohl mein letztes Mal war? Und ich dachte, ja, er versteht es. Er hört die Botschaft. Aber auch diese Sternstunde verging. Und aus meinem Vater ist im Laufe seiner Jahre ein immer verbitterterer, arroganterer, richtender und blinderer Mensch geworden. Inzwischen ist ein echtes Gespräch in der Tiefe gar nicht mehr möglich. Und ich erlebe, was Jesus meint, wenn er sagt, wenn auf euer Herz sich über so viele Jahre der Zurückweisung, der Einladung Gottes, sich mehr und mehr Schichten von Ablehnung, von Sünde, von Bitterkeit legen, dann wird aus eurem Herz ein zementierter Boden, der das Wort nicht mehr aufnehmen kann. Jesus sagte zu, das Herz dieses Volkes ist verfettet, so könnte man es übersetzen, verstockt. Ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind geschlossen. Und der Böse reißt den Samen fort. Morgen werde ich meinen Vater im Krankenhaus hoffentlich besuchen, vielleicht noch heute. Und ihn erneut, vielleicht ein letztes Mal, zu unserem Heiland einladen. Vielleicht seine letzte Chance. Vielleicht hat er die Möglichkeit, wie der Schächer am Kreuz neben Jesus, sein Leben noch zu ihm zu bringen, nach Hause zu kommen. Aber hier stehe ich jetzt und bitte dich und frage dich, willst du auch so lange warten wie mein Vater? Bis zu dem Punkt, wo du die Botschaft gar nicht mehr wirklich hören kannst? Hast du jetzt in diesem Moment einen Ruf in deinem Herzen, der sagt, ich muss das in Ordnung bringen? Mein Leben steht nicht unter der Führung und Leitung des allmächtigen Gottes. Heute, wenn du seine Stimme hörst, dann verstock dein Herz nicht, so sagt die Bibel. Wir haben gerade erst eine Bodenqualität durch. Wie geht's mit euren Ähren? Ihr seid gar nicht am Knabbern, kann das sein? So Vollwertnahrung ist nichts? Sind da schon wenigstens einige am Puzzeln? Wie viele Körner hast du gefunden? 31? Also ich habe mal so ein großes, langes Ding gestern gezählt und da waren 57 Ähren drin. Also wenn ihr nur 31 habt, dann teilt euch es wie gesagt gut ein. Wir sind erst beim zweiten Boden. Die zweite Bodensorte ist vor allem eins. Flach. Bei dem aber das Wort auf felsigen Boden gesät ist, das ist der das Wort hört und gleich aufnimmt mit Freuden, aber er hat keine Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendisch. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt und um des Wortes willen, dann fällt er ab. Jesus spricht hier davon, dass das Leben als Christ mit Schwierigkeiten zu tun hat, von Schwierigkeiten gekennzeichnet ist. Bedrängnis oder Verfolgung sind für viele von uns die Reaktion auf deine Entscheidung, Christ zu werden. Ich glaube, dass das niemand hier im Saal so nachvollziehen kann, wie unsere geflüchteten und asylsuchenden Geschwister. Die Menschen, die ihr Leben Christus gegeben haben und sofort in dem Moment konfrontiert waren mit akuter Lebensgefahr, die durch die Flucht auch alles verlieren mussten. Eigentlich müssten wir euer Zeugnis hier jetzt hören, welchen Widerständen ihr ausgesetzt wart, wie viel Not und Gefahr das mit sich gebracht hat. Während wir in Deutschland, wenn wir sagen zu unseren Mitleuten, unseren Kollegen bei der Arbeit, du, ich habe eine Lebensentscheidung getroffen, ich bin jetzt Christ. Das Schlimmste, was du zu erwarten hast, ist wahrscheinlich Kopfschütteln und ein spöttischer Kommentar. Wirkliche Bedrängnis, Verfolgung werden wir nicht erleben. Trotzdem seid ihr hier. Ihr beweist dadurch, dass euer Boden kein Flachwurzlerboden ist. Nicht auf Oberflächlichkeiten gegründet. Und für uns anderen steckt in dieser Bodensorte auch noch eine Lektion drin. Es ist eben nicht nur so, dass nach der Bekehrung, sondern immer wieder in unserem Leben Krisenzeiten kommen, die dem entsprechen, was Jesus meint, wenn er sagt, die Sonne fing an, auf dieses flach gewurzelte Korn drauf zu prallen und es zu versengen, bis es verdorrte. Jesus warnt, was die Folge einer oberflächlichen Herzenseinstellung ist. Er spricht auch uns zu, dass diese Krisenzeiten für uns Prüfung, aber auch Gelegenheit zum Wachstum sind. Sie sind eine Probe. Und wenn du in deinem Leben immer wieder merkst, wenn es hart auf hart kommt, dann gehe ich nicht den Weg bis zu Ende. Dann ist das vielleicht dein Aufruf, den du hören solltest, dass der Herr zu dir sagt, lass den Herrn diesen Stein ausreißen. Lass mich dir helfen. Flacher Boden hält nicht den Belastungen unseres Lebens stand. Not lehrt beten, sagt das Sprichwort. Sei nicht flach. Und wir kommen zur dritten Bodensorte. Keine Sorge, es geht jetzt schneller. In dieser Kategorie, da falle ich, glaube ich, selbst persönlich am meisten rein. Otto Baumgartner hat diese Bodensorte so bezeichnet. Flucht sucht Sucht durch Sehnsucht. Na, das sind ja heute Wortbrecher hier. Flucht sucht Sucht durch Sehnsucht. Mann, wie oft bin ich, wie oft sind wir in unserem Leben davongelaufen. Auf der Suche gewesen, von Sehnsüchten getrieben, nach Glück, Geborgenheit, Zufriedenheit. Von einer Sucht in die nächste. Ich glaube, das ist fast ein Zeichen unserer Gesellschaft. Exzessiver Sport, exzessives Essen, exzessives Diäten, exzessives Fernsehen, exzessives Trinken, Alkohol, Drogen. Meine Klienten sind genau von diesen Süchten so gefangen. Diese Zeiten sind in meinem Leben zum Glück vorbei. Auch wenn meine Familie das bestreiten würde. Die würde wahrscheinlich sagen, Jan, du hast nur deine Sucht in deine Handysucht umgewandelt. Und wer mich in der letzten Woche gesehen hat, der würde wahrscheinlich auch sagen, also vielleicht solltest du noch mal mit einem Suchtberater reden. Ich sag mal, wenigstens ist es in geordnete Bahnen gekommen. Stabiler Job. Das Dachgeschoss ist ausgebaut, in dem wir jetzt wohnen. Meine Familie geht jetzt alle zur Schule, in ein paar Wochen kommt der Letzte dahin. Unser Auto funktioniert endlich mal. Wir haben einen Wohnwagen. Also wie cool ist das denn? Und dann ist da die Gemeindearbeit. Ja, wir haben doch Pflichten. Pflichten. Und auf einmal wird aus der Flucht in die Sucht, wird für mich eine Flucht in die Pflicht. Und je größer die Zahl meiner Pflichten, so stelle ich erschreckt fest, desto geringer meine Frucht. In den letzten Monaten schaue ich mich um und frage mich, Herr, wo in meinem Leben ist eigentlich Frucht? Wann hat sich das letzte Mal einer meiner Klienten für Christus entschieden? Wo konnte ich einem Menschen als Geburtshelfer den Weg zu Jesus zeigen? Wo habe ich Dinge getan, bei denen ich genau gemerkt habe, das war jetzt nicht ich, sondern da hat mich der Herr gebraucht. Und ich stehe da und sage, wow, bei all den vielen guten Dingen, die ich so zu tun habe und die bestimmt auch alle wichtig sind, die Frucht verliert sich unter der Pflicht. Und die Dornen überwuchern unser Leben. Wenn es dir auch so geht, dass du sagst, Mann, eigentlich weiß ich gar nicht mehr, wann das letzte Mal der Herr in mein Leben gesprochen hat. Vielleicht möchtest du mit mir gemeinsam heute dieses Gebet sprechen, dass du sagst, Herr, hier bin ich, sende mich. Ich will dir wieder neu zur Verfügung stehen. Ich möchte nicht, dass Dornen mein Leben überwuchern. Ich möchte, dass du diese Dinge fortnimmst. Mensch, der Herr ist ein Meistergärtner. Er weiß, wie mit Dornen umzugehen ist. Ja, es ist meine Verantwortung, mein Handy zur Seite zu legen. Ja, es ist meine Verantwortung, immer wieder zu sagen, all das Gute und Richtige hat sich unterzuordnen dem Auftrag des Höchsten. Tja, und dann kommen wir zum letzten Boden. Bei dem auf gutes Land gesät ist, das ist der, der das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt. Und der eine trägt 100-fach, der andere 60-fach und der letzte oder der dritte 30-fach. Meine Frau, der wird wahrscheinlich jetzt gleich der Magen sich zusammenziehen und sagt, oh du meine Güte, 100-fach. Ich muss allen Menschen, jetzt hat der Jans wieder gesagt, ich muss allen Menschen von Gott erzählen, damit ich eines Tages wenigstens meine 30 Bekehrten auf der Liste habe. Moment, Moment. Gottes Frucht, die zählt in Quantität und in Qualität. Ja, der Herr hat uns den Auftrag gegeben, in die Welt zu gehen, zu Jüngern zu machen, alle Völker. Ja, wir haben die Wahl und die Pflicht, das, was wir erlebt haben, weiterzugeben. Aber ist das die einzige Frucht, von der der Herr hier spricht? Mein kleiner Junge Noah sitzt vor ein paar Wochen unten neben der Cafeteria. Und in der Cafeteria, da bin ich immer am wirklich wichtigen Gespräche führen. Ne, das ist ja klar. Also da sitzt man mit Erwachsenen zusammen und man schaut sich tief in die Augen und dann reden wir. Und dann zuppelt dieser kleine Kerl an mir rum. Papa, Papa, warte, Noah, ich möchte das noch zu Ende sagen. Papa, Papa, Papa. Noah, ich möchte erst sprechen. Was ist denn? Papa, Papa, kannst du mir 5 Euro geben? Oh nein. Ist ja klar, da vorne steht dieses riesengroße Buffet, da stehen Kuchen, da gibt es Süßigkeiten. Uns ist wieder ganz groß aufgetischt worden. Und ich sage, wirklich, 5 Euro? Du weißt, also, ja, Papa, ich gebe es dir wieder. Wie, von deinem Taschengeld? Ja, Papa, das soll ich, will ich bezahlen. Ich habe die Wahl zu treffen zwischen dem wichtigen Gespräch und dem Herzensanliegen meines Sohnes. 5 Euro von deinem Taschengeld? Okay, von deinem Taschengeld. Ich zücke die 5 Euro raus und denke in meinem Herzen, oh Mann, so eine Verschwendung. Wahrscheinlich geht das in Süßigkeiten und wende mich meinem wichtigen Gespräch zu. Und mein Junge kommt schon eine Minute später strahlend zurück, ohne Kuchen, ohne Süßigkeiten. Und ich werde misstrauisch. Wurde er beraubt? Hat er auf seinem Weg vergessen, was er wollte? Gab es etwas Großartigeres zu kaufen mit 5 Euro als Süßigkeiten und Essen? Papa, 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 ich habe das da reingetan. Ich sage, was meinst du? Und diesmal muss ich mein wichtiges Gespräch nochmal unterbrechen. Entschuldigung, was meinst du nur? Ich habe es da vorne in die Dose reingetan. In welche Dose? In die Spendenbox. Ich sage, was? Ich habe es in die Spendenbox getan. Und er freut sich. Und er steht da und er hüpft vor Freude. Ich sage, warum würdest du das tun? Ich wollte das da geben. Und mehr sagte dazu nicht. Und ich merke, du meine Güte, ein Junge mit 8 Jahren, der lehrt mich, wie man mit Freude gibt. Der kleine Junge, der kriegt 7 Euro Taschengeld im Monat. Und von seinen 7 Euro Monatstaschengeld sagt er, Papa, ich möchte 5 Euro da rein tun. Hätte nicht 1 Euro genügt? Nein, der nimmt 5 Euro. Ein Monat Taschengeld. Wisst ihr was? Der Kleine, der hat mir vorgemacht, was es heißt, Frucht in meinem Leben zu bringen. Wie steht's mit dir? Gibt es Frucht in deinem Leben? Das entscheidet sich auch daran, wie du deine Kinder behandelst. Wie du Auto fährst. Wie machst du deine Steuererklärung? Wie verbringst du deinen Sonntag? Wie redest du über Menschen? Denkst du über Menschen? Wie schäbig oder verachtend sind die Dinge, die wir ihnen gegenüber tun? Wie gehe ich durch die wirklich schweren Zeiten, die düsteren Todestäler? Knicke ich weg? Oder sage ich, ich will für meinen Herrn in Treue durch diese Notzeit gehen? Diese Krise als in ein Lob verwandeln, in der Art, dass ich treu bleibe. Wie sehen deine Augen die Frauen um dich herum an? Wie pflegst du deine Freundschaften? Wie gehst du Menschen nach, denen niemand sonst Aufmerksamkeit schenkt? Wenn auch nur ein einziges Korn in die Erde fällt und aufgeht, dann bringt es, wenn es auf gutem Boden wächst, viel Frucht. Viel Frucht. In Deutschland trägt 1 Hektar Weideland die gewaltige Summe von 7 Tonnen Korn. Das sind 100 mal 100 Meter. Berechnet auf diesen Gemeindesaal hier, würde dieser Gemeindesaal alleine das sind ungefähr 1000 Quadratmeter hier, ja, und der würde, was habe ich denn ausgerechnet? Der würde, was habe ich denn hier gerechnet? Kleinen Moment. Genau richtig, so war es. Das ist ein Siebtel, das Gemeindehaus ist ungefähr ein Siebtel eines Hektars. Und deshalb würde unser Gemeindesaal hier würde fast eine Tonne Weizen zu Frucht bringen. Stellt euch das mal vor, hier würde alles komplett mit Weizen durchstehen. Eine Tonne Frucht. Ein Weizenkorn ist ein gewaltiges Wunder. Und deshalb hat Jesus es gewählt als ein Beispiel für uns. Worauf soll der Same Gottes in deinem Leben fallen? Fluch? Der Fluch meines Vaters? Soll der sich in deinem Leben verwirklichen, bis zu dem Punkt, wo du völlig taub und blind bist? Flach? Soll dein Leben weiterhin in Oberflächlichkeiten gelebt sein? Willst du, dass jedes Mal, wenn eine Krise kommt, wenn die Bedrängnis kommt, wenn die Notzeiten deines Lebens kommen, willst du dann wieder sagen, okay, in diesen Zeiten, da kann ich das mit dem Herrn nicht so ganz, da muss ich mich doch wieder auf mich selbst verlassen. Willst du so wie ich diese Gesellschaft bestimmen lassen darüber, wie viel Zeit der Herr von dir bekommt? Dein Handy? Sollen Dornen all das immer genau überwuchern, wenn deine kleine Glaubenspflanze gerade dabei ist, Früchte zu bringen? Der Herr lädt uns ein und sagt, ich mache deinen Acker fruchtbar. Dein Boden, wenn du ihn mir zur Verfügung stellst, ich werde die Steine rausnehmen. Ich werde den Weg aufbrechen. Ich werde gutes Land daraus machen. Komm zu mir. Heute, wenn du diese Stimme hörst, wenn du die Stimme des Vaters hörst, verstock dein Herz nicht. Bitte Gott noch einmal und sag, Herr, in meinem Leben, da soll wieder Frucht entstehen. Ich möchte, dass wenn ich in einem Jahr zurückblicke und es ist Zeit zur Ernte, dass du und ich sehen, mein Leben war für dich fruchtbar. Sollen wir zusammen beten?